Hallo und herzlich willkommen zur 7. Episode vom GFA-Podcast. Nicht wundern, wir sind heute schon am Donnerstag für euch da. Wir haben das ein bisschen vorgezogen aufgrund ein paar privater Verpflichtungen am Sonntag. Deshalb nicht wundern, nicht erschrecken. Es ist sonst alles beim Alten, immer noch mit Christian und mir. Hi Christian.
Hi Felix.
Wir haben uns für diese Folge viel vorgenommen. Wir wollen im ersten Segment, wie das auch gewohnt seid, die News und aktuellen Geschehnisse in der NFL für euch besprechen. Und dann im zweiten Teil, da haben wir sehr viel Arbeit investiert, um die erste Division vorzustellen. Wir hatten es ja angekündigt, dass wir die einzelnen Divisions in der NFL vorstellen möchten vor dem jetzt bald Start der Saison. Das zieht sich noch ein bisschen hin, deswegen haben wir da noch genug Zeit. Und fangen da heute an mit der NFC East. Und das werden wir im zweiten Teil dann besprechen, also wie die Teams aussehen, was man da erwarten kann in der kommenden Saison. Das heißt für alle, die entweder Fans von Dallas, den Giants, Philadelphia oder den Washington Redskins sind, die sollten auf jeden Fall im zweiten Teil unseres heutigen Podcasts zuhören. Starten wir aber erstmal mit den News, Christian. Was willst du erstmal uns berichten?
Ja, also ich denke mal, anfangen muss man diese Woche definitiv mit dem Owners-Meeting. Ich weiß gar nicht, weißt du, wo das stattgefunden hat? Ich habe das diesmal gar nicht mitbekommen. Normalerweise kriegt man das immer irgendwie mit, aber ist ja auch nur sekundär. Ja, da wurden halt die viele Regeln, ja, viele, so viele waren es jetzt auch wieder nicht, aber einige Regeln verabschiedet. Ja, verabschiedet ist dann in dem Moment das richtige Wort. Kurz zur Erklärung, es ist halt, die NFL ist halt nicht irgendwie eingetragener Verein oder so, sie gehört halt Besitzern und die Besitzer entscheiden halt, was erlaubt ist und was nicht. Das ist natürlich auch mal so ein bisschen anders, als man es hier aus Europa kennt. Und in diesem Jahr gab es halt einige Regeln, die verabschiedet wurden. Zwei haben wir, glaube ich, letzte Woche auch schon besprochen. Zusätzlich dazu als erstes Interessantes, was ich dann erwähnen würde, wäre dann die Regeländerung der Touchdown-Feiereien. Die waren lange Zeit beschränkt. Na, das heißt, man durfte den Ball zum Beispiel nicht benutzen als Gegenstand
Feierlichkeit sozusagen. In der
Feierlichkeit, genau. Und man durfte auch nicht mit anderen Teammitgliedern feiern. Es gab halt unheimlich schöne Celebrations in der Vergangenheit, also lustige Geschichten, dass dann der Ball genommen wurde und die Spieler sich dann quasi als Pins vom Bowling aufgestellt haben und dann der Ball auf die zugerollt wurde, alle umgefallen sind und da gab es schon einige lustige Sachen, die wurden halt verboten, soweit wie ich das verstanden hatte, im Zuge dessen, weil auch häufiger irgendwie mit Gang-Signs irgendwie Sachen gemacht wurden und das so und so sexuelle Bezüge dabei waren und das dann einfach deswegen verboten wurde. Aber das wurde jetzt wieder deutlich gelockert, sodass jetzt zum Beispiel auch wieder ein Snow Angel gemacht werden darf.
Ja, im Grunde genommen, wenn man sich mal anschauen darf, was man so alles machen kann, empfiehlt sich einfach mal bei YouTube Chad Ochocinco einzugeben. Vormals Chad Johnson, der Wide Receiver. Der hat im Grunde genommen alles so gemacht, einmal, was man dann eine Zeit lang nicht mehr machen durfte. War ein bisschen überraschend, dass das jetzt kommt, aber hatte sich angebahnt, weil eben die Spieler sich da sehr beklagt hatten und wohl der Commissioner Roger Goodell da wohl vorher mit sehr vielen Spielern gesprochen hatte und die ihm alle dann gesagt haben, wir wollen unbedingt wieder feiern dürfen. Ist eine gute Sache, finde ich. Es wird insgesamt, glaube ich, ein bisschen zu hoch aufgehängtes Thema. Von daher, es macht ja auch Spaß beim Zuschauen.
Denke ich auch. Also ich meine, Football ist in erster Linie auch einfach ein Entertainment und das ist natürlich nicht wirklich so sinnvoll, wenn man das Entertainment dann noch weiter einschränkt. Ja, und zu Roger Goodell ist es halt so ein, da können wir eine ganze Folge zu führen zu ihm, was er immer so sagt und ja, ist immer so eine Sache, aber den sollte man in der Regel nicht so ernst nehmen.
Was auf jeden Fall sehr ernstes Thema ist, ist der geplante Super Bowl, der in L.A. stattfinden sollte, fällt sprichwörtlich ins Wasser.
Ja, stimmt, da kann man das nehmen. Ja, das war schon eine krasse Sache. Also das Stadion wird ja jetzt gerade gebaut, beziehungsweise, noch wird es nicht gebaut, es ist gerade noch in der Planungsphase. Und durch die unerwartet hohen Regenfälle ist es jetzt tatsächlich ins Wasser gefallen. Also es ist jetzt so, dass sich das Ganze um ein Jahr wohl verschiebt. Und dementsprechend kann der Super Bowl dort laut Bestimmung der NFL nicht stattfinden, weil wenn der Super Bowl in einem Stadion stattfindet, muss zuvor eine komplette Season in diesem Stadion gespielt worden sein. Sprich, eine komplette Regular Season und eine komplette Off-Season muss zumindest möglich gewesen sein. Und das ist dann in dem Fall nicht möglich. Und dementsprechend haben sich dann die Besitzer darauf verständigt, dass man quasi Tampa Bay in dem Jahr dann spielen lässt. 2021 ist das. Und der Super Bowl dann ein Jahr quasi nach hinten verlegt wird.
Genau, also da hattest du dann auch nochmal bei Twitter, für alle, die das nochmal nachlesen wollen, nur noch kurz einen Abriss gegeben, wo so die nächsten Super Bowls stattfinden werden. Wie gesagt, das findet ihr alle bei Twitter. Der Twitter-Handle ist @gfa_pod. Dann, was wir ja schon angesprochen hatten in der letzten Folge, ist eben die Overtime-Zeit wurde reduziert von 15 jetzt auf 10 Minuten. Mhm. Ich war am Anfang so ein bisschen skeptisch, was das soll, weil die Chance, dass dann Unentschieden entstehen, ja noch größer wird. Mhm. Ich bin immer noch so ein bisschen der Meinung, habe jetzt aber noch so ein paar andere Sachen mir angelesen bzw. gehört, dass es vielleicht auch ein ganz spannendes Ding sein kann, denn je kürzer die Zeit ist, desto wichtiger ist eben auch dieses Clock-Management und man will eben eigentlich, dass die Overtime genauso wie auch die normale Spielzeit eben von allen Bedingungen her gleich ist und in der normalen Spielzeit, ob das das erste Viertel ist oder das vierte Viertel, ist eben das Clock-Management ein extrem wichtiger Faktor, der immer berücksichtigt werden muss und das war bisher in der Overtime eben nicht so, dadurch, dass die fünf so lang war. Von daher könnte es ganz interessant sein, also 10 Minuten einen extrem langen Drive zu spielen und dann zu punkten, um dann dem gegnerischen Team eben so wenig Zeit wie möglich zu geben.
Ja,
könnte ein Faktor sein.
Ist sicherlich eine Möglichkeit, wie das Ganze noch spannender wird. Nichtsdestotrotz bin ich insgesamt doch der Meinung, dass das mehr so eine augenscheinliche Player-Safety-Geschichte ist, die von den Ownern da beschlossen wurde. Ja, das ursprüngliche Problem ist halt, dass halt potenziell, wenn man Sonntag spielt und dann am nächsten Donnerstag dann das nächste Spiel hat, dass man dann noch länger spielt und sowieso so eine kurze Pause hat, dass dann die Verletzungen steigen können bei den Spielern und die Verletzungswahrscheinlichkeit. Ist irgendwie so viel um nichts, ne? Also es kann schön sein, es kann auch gut werden. Insgesamt finde ich es aber eher ein Randthema.
Ja, vielleicht in der nächsten Saison, vielleicht wird es mal den Fall geben, dass es wirklich das Clock-Management entscheidet und mal schauen, vielleicht guckt man dann zurück und denkt sich, ja cool, dass das gemacht wurde. Was wir noch hatten, war, dass diese Roster-Cuts, also in der Off-Season, waren vorher von, gab es mehrere Stufen von eben 90 Spielern auf dann, waren es 72?
Ja, 73, glaube ich.
Aber 73, Und dann nochmal auf 53, also diesen 53-Mann-Kader. Das wurde jetzt so ein bisschen gekappt und jetzt gibt es quasi einen Roster-Cut von 90 auf 53.
Genau, ganz am Ende.
Ganz am Ende der Off-Season. Also, könnte auch interessant sein. Wir haben ja viel über diese Undrafted Free Agents gesprochen und die ganzen Free Agents generell, die neue Teams suchen. Ist natürlich dann schon spannend, wenn dann von heute auf morgen eben so viele Spieler rausgeschmissen werden. Ist auf jeden Fall ein relativ einschneidendes Ding in der Kaderplanung. Da müssen die Teams schon echt gut Bescheid wissen, wen sie da rausschmeißen.
Ja, das stimmt. Das ist schon macht schon größeren Einfluss insgesamt. Auch in Bezug darauf, dass dann im vierten Preseason-Spiel man auch einfach viel mehr Spieler zur Verfügung hat, die man dann hat spielen lassen kann und dann dementsprechend die Starter so ein bisschen schonen kann und dann halt auch verhindern kann, dass dann noch in so einem nicht nur verhältnismäßig, sondern wirklich sehr unwichtigen vierten Preseason-Spiel sich dann noch irgendwie ein Star möglicherweise verletzt. Ne?
Genau, was dann wieder das nächste Thema aufbringen würde. Warum haben wir überhaupt so viele Preseason-Spiele? Denn die werden dann wahrscheinlich nicht unbedingt interessanter. Ja. Aber okay, das ist dann vielleicht für eine Folge irgendwann mal interessant, das Thema. Sonst ja, hatten wir noch so ein paar Spieler-News auch in der Woche. Wenn ich jetzt hier mit dem Owners-Meeting abschließen kann, oder hast du noch was?
Nee, das wäre von den Owner-Meeting wäre dann alles.
Genau, also ich habe dann noch Colin Kaepernick, über den hatten wir ja auch schon mehrmals gesprochen hier bei uns im Podcast. Der war jetzt bei den Seahawks.
Genau, ist der war am Mittwoch bei den Seahawks.
Ja, was denkst du, könnte es klappen?
Schwer zu sagen. Also natürlich ganz klar als Backup-Quarterback geplant. Es war von vornherein klar, dass es keine schnelle Entscheidung geben wird. Das habe ich wohl auch gelesen. Ne? Also es ist jetzt nicht verwunderlich, dass wir jetzt da noch keine Informationen zu bekommen haben. Ja. Ich glaube schon, dass er ein ganz guter Fit ist für Seattle, weil die vom Spielstil relativ ähnlich sind. Und man muss ja auch dazu sagen, was vielleicht auch so ein bisschen das Problem bei Kaepernick sein könnte, neben dem ganzen Off-Field, ja, Gedöns will ich nicht sagen, dazu ist es zu wichtig, aber neben den Off-Field-Problemen, die Kaepernick als mögliches Team abschreckt, ist ja, dass man bei einem Backup-Quarterback möchte, dass man ihm das Playbook in die Hand gibt, ne, wenn sich der Starter verletzt und er das Spiel einfach weitermachen kann, ohne dass man das Team großartig verändern muss. Und da ist Seattle natürlich ein sehr guter Fit. Also das ist schon so ein logischer Landing-Spot für Kaepernick, meines Erachtens.
Ja, finde ich auch. Also mich würde es einfach extrem freuen, wenn er einfach nächste Saison einen Posten hat, einen neuen und ein neues Team findet. Ja. Von daher glaube ich auch, dass die Seahawks insgesamt passen, auch von der Spielphilosophie. Auf jeden Fall eine gute Nachricht. Die zweite wichtige Spielernachricht sozusagen ist Rob Gronkowski, der Tight End von den Patriots. Der hat seinen Vertrag nicht verlängert, sondern so ein bisschen umstrukturiert. Also es wird ja immer sehr gerne gemacht, dass man eben gerade bei diesen Verträgen, die über sehr viele Jahre geschlossen werden, und er hat ja 2012 einen 6-Jahres-Vertrag unterzeichnet, dass die dann nachher nochmal restrukturiert werden, die Verträge sozusagen. Bei ihm ist es jetzt auch der Fall gewesen. Und einen ganz interessanten, möglichen Bonus eingebaut.
Ja, das stimmt.
Genau. Weil, erklär's kurz, was kann Gronkowski jetzt erwarten?
Ja, also es ist schon ein relativ ungewöhnliches Ding gewesen, fand ich. Weil Gronk hat jetzt halt noch für 3 Jahre einen Vertrag und ist auch insgesamt nicht schlecht bezahlt, auch wenn er zwischendurch schon jetzt gerade in diesem Jahr nur $5 Millionen verdient hätte, was so, ich glaube, in Top 20 der bestbezahlten Tight-Ends rangieren würde, was halt absolut seiner Klasse nicht gerecht wird. Das kann man nicht anders sagen. Man darf aber halt auch nicht vergessen, dass ihm halt vorher schon Geld gezahlt wurde, was dann quasi auch schon für dieses Jahr gilt. Insofern hat es mich schon so ein bisschen verwundert. Ich erkläre es mir so ein bisschen damit, dass man halt seinen Starspieler bei den Patriots einfach auch zufrieden halten will. Ne? Also er hat jetzt die Möglichkeit, wenn er halt viel spielt, ich glaube, wenn er 80% oder 90% der möglichen Snaps spielt, dann kann er bis
90%.
Genau, 90%. Oder wenn er jetzt All-Pro wird, also ins All-Pro-Team gewählt wird, dann würde er halt diese höchste Stufe knacken und würde dann auf, glaube ich, nochmal so 4,5 Millionen mehr verdienen. Jetzt habe ich die Zahlen gerade nicht hier. Das ist jetzt,
ich glaube, 10,75 meinte ich. Ja. Das war so das, was ich mir gemerkt hatte. Kann er in der letzten Stufe verdienen. Genau, wie du eben sagtest, wenn er 90% der Zeit spielt oder All-Pro wird. Und ich glaube, dann gab es noch weitere Möglichkeiten. Ich glaube, wenn er über 1000 Yards Receiving hat und eine gewisse Anzahl von Catches, dann auch.
Also es sind 3 Level. Also er kann einmal 1 Million zusätzlich verdienen, wenn er 70% spielt, 3 Millionen, wenn er 80% spielt und 5,5 Millionen zusätzlich, wenn er 90% spielt oder 80 Receptions hat, also 80 Bälle fängt, oder 1200 Receiving Yards oder All-Pro. Das ist auf jeden Fall ein Level, das absolut realistisch ist für ihn, wenn er denn gesund bleibt. Das ist ja immer so ein bisschen die Frage bei ihm. Insofern ist es schon auch ein guter Move von den Patriots, wenn man sich dann Gronkowski zufrieden hält Und gleichzeitig, wenn er das halt auch bringt, dann ist man auch gerne bereit, das zu bezahlen. Weil wenn er das erste Level erreicht, dann kann man davon sicher ausgehen, dass die Patriots den First Seed haben in der AFC und dann Homefield Advantage haben durch die ganzen Playoffs durch. Und das ist sicherlich 5 Millionen dann auch wert.
Definitiv. Also ich glaube, insgesamt wäre er damit der letzten Stufe der bestbezahlte Teil, denn was ihm auf jeden Fall gerecht genau. wird, wenn er, gesund bleibt. Ich glaube, das ist insgesamt, glaube ich, für ihn mittlerweile auch das Wichtigste. Einfach einmal eine Saison von Anfang bis Ende durchzuspielen, gesund zu bleiben. Mhm. Auf jeden Fall, ja, hoffe ich mal, dass das auch eintritt. Und für ihn wäre es, wie gesagt, sehr lukrativ. Dann vielleicht ganz kurz noch gemeldet, zwei, drei Sachen, worauf wir dann teilweise auch noch später eingehen, wenn wir die NFC East besprechen. Da gab es zwei Spieler, da gab es noch News diese Woche, und zwar LeGarrette Blount, über den haben wir ja auch schon, ich glaube, ja, das war so das Top-Thema bei uns in den letzten Wochen. Der ist jetzt bei den Eagles gelandet, hat dann einen Jahresvertrag unterschrieben. Auf jeden Fall eine gute Edition, aber da werden wir später nochmal drüber sprechen. Und der andere Spieler, das ist Brandon Marshall, der ja zu den Giants geht, das ist ja schon lange bekannt. Da wurde jetzt so ein bisschen nachgetreten von Sheldon Richardson, auch über den hatten wir schon mal gesprochen, der sich freut, dass Brandon Marshall weg ist, weil er ihn quasi als einen Störfaktor im Lockerroom, also gesehen hat, generell im Team gesehen hat als Störfaktor, als jemand, der zu viel ja auf sich projiziert. Und
so ein bisschen Diva-mäßig, hatte er, glaube ich, gesagt. Ne, als hatte er vorher irgendwann mal gesagt, jetzt nicht. Es gab da so ein Video, wo er mit den Reportern im Lockerroom gesprochen hat und sich da so ein bisschen zurückhaltend gegeben hat, aber relativ klar war, was er meinte. Ja, was soll man von sowas halten? Es ist halt schwierig. Also wenn es jeder andere Spieler wäre, dann würde ich da überhaupt keinen Gedanken dran verschwenden. Bei Brandon Marshall ist es halt nun mal so, das haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass er, wenn er von Teams weggeht, meistens nicht so gut im Nachhinein von den anderen Teamkameraden quasi.
Ja, vielleicht ist es aber auch einfach nur der Neid. Ich meine, er ist einer der, vielleicht der einzige Spieler momentan, der von den Jets irgendwo anders hingeht und gefeiert wird dafür. Also vielleicht ist es auch das, aber naja, wir werden sehen. Genau. Vielleicht letzte News noch für alle Fans der Minnesota Vikings. Teddy Bridgewater war diese Woche wieder bei den OTAs am Start. Kann man nicht wirklich viel sagen, wie jetzt sein Knie aussieht. Er hat auf jeden Fall Bälle geworfen. Genau. Hatte eine ganz okayen, fand ich, Rhythmus und sah okay aus. Mal schauen, ob er wirklich nochmal zurückkommt.
Ja, also ich habe jetzt auch noch gelesen, dass er danach nochmal bei seinem Arzt war und dass der Arzt dann quasi auch genehmigt hat, dass er dann auch richtungsändernde Bewegung im Knie machen kann, also quasi nach rechts und links, was ja gerade das Problem ist mit dem Kreuzband, wenn ich das richtig verstanden habe, ich bin kein Mediziner. Ist sicherlich ein gutes Zeichen, nun muss man aber die ganze Teddy Bridgewater-Geschichte sehr vorsichtig betrachten, also als Fan wäre ich da schon besorgt, weil es ist schwierig, von so einer Verletzung zurückzukommen. Wir werden sehen, aber ich würde es ihm wünschen und es hat schon sehr viel Spaß gemacht mit ihm.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist ein super, super junger Quarterback. Wäre wirklich schön, wenn er zurückkommt. So, wo wir jetzt alles quasi abgegrast haben, haben wir noch den letzten Punkt auf unserer Liste. Den können wir auch noch ganz kurz ansprechen. Calvin Johnson, der Wide Receiver ehemals von den Detroit Lions, sozusagen das Face of Franchise bei den Lions, also wirklich der Spieler in den letzten Jahren gewesen, der das Aushängeschild des Vereins war. Der hat sich ein bisschen negativ für seinen ehemaligen Club geäußert. Der hat nämlich $320,000 zurückzahlen müssen von seinem Salary Bonus, den er bekommen hatte. Und das ist so laut CBA, dass der Verein, wenn ein Spieler eben vorher in den Ruhestand geht, 10% davon zurückverlangen kann. Er fand das eine unschöne Geste, weil er dem Verein so viel gegeben hat.
Ist ein bisschen schwierig. Also es ist auch immer mal wieder anders. Es gibt Vereine, die das halt häufig machen, dass sie dann den Signing-Bonus wieder, den Teil, den sie sich zurückholen können, zurückholen. Und es gibt Teams, die es halt nicht machen. Ich weiß nicht. Also als Spieler deswegen
ist so ein bisschen jammern auf hohem Niveau.
Ja, auf jeden Fall. Also der wird ja auch seine, weiß nicht, wie viel Geld hat er verdient, 100 Millionen, kann schon wohl hinkommen, ne? Und dann wegen $300,000 sich dann so zu ärgern. Ja, wenn es im Prinzip Ding ist, ist es okay, aber irgendwie hat es, ja. Es ist halt ein Business, ne? Das darf man halt nie vergessen bei den ganzen Sachen.
Genau. So, das waren die Neuigkeiten aus der NFL. Also jetzt seid ihr alle wieder auf dem Stand und wisst, was so los war. Wir starten jetzt gleich mit dem zweiten Teil und da, wie gesagt, die NFC East als Preview für euch für die kommende Saison. Bis dahin. So, zurück beim GFA-Podcast mit unserem zweiten Teil, in dem wir, wie angesprochen, heute die NFC East besprechen möchten. Wie gesagt, wir werden jetzt alle Divisions vorstellen und starten, wie gesagt, bei der NFC East. Ein guter Start eigentlich, weil das schon seit Jahren, beziehungsweise ja, nicht seit Jahren, aber seit ein, zwei Spielzeiten eine der wohl ausgeglichensten und wirklich eine stärksten Divisions ist, in der immer wirklich viel passiert. Und da wollen wir heute mal schauen, wie es in der nächsten Saison aussehen wird. Also mit den Teams der Cowboys, Giants, Redskins und Eagles, die ja wirklich da jedes Jahr schon ordentlich was auf dem Rasen abliefern. Also das sind schon echt immer super Spiele, die die zeigen, und insgesamt ist es sehr, sehr ausgeglichen auch immer gewesen. Mhm. Im letzten Jahr waren es die Cowboys und die Giants, die sich durchgesetzt haben, beide dann gegen die Packers rausgeflogen in den Playoffs. Das ist wahrscheinlich auch das Team, ja, die Packers, das hatten wir auch schon mal angesprochen, die wir ja auch in den Super Bowl prognostiziert haben, wird wahrscheinlich auch nächste Saison das Team sein, an dem dann, ja, die aus der NFC East vorbeikommen müssen. Mhm. Auf jeden Fall, ja, die Cowboys letztes Jahr mit 13-3 Stats, die Giants 11-5, Washington 8-7-1, also sie hatten ein Unentschieden, und die Eagles waren auf dem letzten Platz mit 7-9. Was können wir jetzt erwarten? Also insgesamt ist es so, wenn wir uns zum Beispiel mal den Spielplan anschauen, dass die Teams alle gegen die AFC West spielen und die NFC West. Mhm. Da vielleicht erstmal als kurzer Einstieg. Christian, wie kommt es überhaupt, dass der Spielplan so aussieht, dass quasi die Divisions komplett so gegeneinander spielen jetzt?
Ja, das ist ganz lustig. Es hat für mich auch damals eine relativ lange Zeit gedauert, bis ich dann überhaupt erstmal realisiert habe, wie es genau funktioniert. Und zwar gibt es einen festen Plan, wie dann immer der Spielplan erstellt wird fürs nächste Jahr. Und zwar ist es immer so, dass man spielt halt immer 6 Spiele innerhalb der eigenen Division, Hin- und Rückspiel. Das sind dann quasi die ersten 6 Spiele, die dann feststehen. Und danach spielt man immer gegen eine andere Division aus der AFC und gegen eine andere Division aus der NFC. Das wechselt halt immer so durch, so dass man gegen jede Division alle 4 Jahre dann mal spielt. Damit kommt man dann auf 6 aus der eigenen Division, 4 und 4, sind wir dann bei 8, aus 6 sind 14. Bleiben noch 2 Spiele über, und diese letzten 2 Spiele setzen sich dann aus dem Team zusammen, das denselben Platz in seiner Division erreicht hat, aus der eigenen Conference. Also sprich, wenn man jetzt in der AFC East auf dem 3. Platz war, spielt man alle gegen alle Teams, die den 3. Platz in der NFC dann auch erreicht haben im letzten Jahr. Also insofern ist das schon ein ganz, ganz netter Schlüssel, den sie sich da gedacht haben. Also ich finde ihn sehr angenehm.
Ja, auf jeden Fall. Also dadurch kommt halt immer eine gute Mischung durch, und vor allen Dingen ist es auch sehr ausgeglichen insofern, als dass man eben die Mehrzahl der eigenen Spiele in der Regular Season sind eben gegen die Division-Gegner und eben auch gegen die andere Division. Das heißt, da kann man nicht so sehr sagen, was ja häufig gemacht wird, wer hat jetzt den leichteren Spielplan, oder ne, das ist nicht so, dass man einfach sagen kann, okay, für die ist es leichter, weil man eben im Grunde genommen häufig gegen dieselben Teams spielen muss.
Ja, genau.
Dann starten wir doch mit dem Gewinner der Division, der NFC East vom letzten Jahr, den Cowboys. Da hast du dir Gedanken zu gemacht, Christian.
Genau, und zwar, ja, die Cowboys. Letztes Jahr sehr gefeiertes Team. Ich muss dazu sagen, Dallas Cowboys sind auch natürlich eins der Teams, das die meisten Sympathisanten hat in der NFL, also eins der Teams zumindest. Mit 13-3 echt eine gute Regular Season gefahren. Aber dann natürlich direkt im ersten Spiel in den Playoffs gegen die Packers verloren. Das ist eine relativ unangenehme Art und Weise, muss man dazu sagen. Also als Fan, ja, das ist schon eine Niederlage, die einen sehr, sehr frustriert und auch ein bisschen länger kleben bleibt. Mit dem letzten Scramble da von Rodgers, das kurz vor der Overtime da, ja, das muss schmerzen. Aber insgesamt eine sehr schöne Season mit Elliott als Running Back, der dann als Top-3-Pick war, glaube ich, im letzten Jahr, ne? Ja. Eine super Saison gespielt hat und Dak Prescott, der als unerwarteter Quarterback auch echt eine gute Saison gespielt hat, wobei ich nicht so ganz von ihm überzeugt bin, aber schon eine gute Sache gewesen ist. Dementsprechend war es im letzten Jahr schon ganz gut. Also
überraschend gut eigentlich.
Überraschend gut, ja, das stimmt, genau. Und ja, sie wurden halt auch von vielen lange Zeit als Favorit gehandelt, was mich schon im letzten Jahr so ein bisschen geärgert hat, weil ich so gedacht habe, ich habe, ich glaube, 3 oder 4 Spiele von den Cowboys gesehen und ich war nicht so überzeugt von ihnen. Also von Prescott selber zum Beispiel, ich habe gesehen, okay, ist ein guter Quarterback, aber ich fand, seine Würfe waren oft sehr hoch, ein bisschen unpräzise. Also das hat mich dann nicht so überzeugt, aber insgesamt schon eine solide Saison, auch wenn man überlegt, wo sie dann im Jahr davor standen. Und vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass Tony Romo sich halt verletzt hat und dass er eigentlich mehr so oder weniger so der letzte Nagel im Sarg ist für ein Team, dass sie sich da so haben rausretten können, ist schon eine gute Sache.
Ja.
Genau. Und ja, genau. Und wenn wir dann jetzt mal weitergehen und gucken, was sie in der Offseason gemacht haben. Sie haben eine ihrer großen Schwächen komplett umgewandelt. Und zwar das Backfield von ihnen. Also die Cornerbacks und Safeties haben sie 4 Leute verloren. Und zwar Brandon Carr, Moses Claiborne, Barry Church. Hm. Oder Crouch. Hier steht nämlich
Church. Crouch.
Ja, okay. Also doch richtig in Erinnerung. Und J.J. Wilcox. Das ist natürlich schon krass, wenn man so viele Spieler dann verliert und die dann auf einen Schlag ersetzen muss. Das haben sie aber ganz gut gemacht, denke ich. Direkt das im Draft angesprochen und direkt 2 Cornerbacks gedraftet in der 2. und 3. Runde. Ist, denke ich mal, ganz okay. Da kann man was draus machen. Ähnliche Schwäche, die sie hatten, war dann in der Defensive Line. Haben sie dann direkt dafür gesorgt, dass David Irving, der sich dann im letzten Jahr wirklich gut präsentiert hat und das auch Free Agent geworden wäre, beziehungsweise Restricted Free Agent, haben sie getendert, also behalten und dann auch noch mit Taco Charton, glaube ich, ja. Ne? An 28. Position, ne, Replacement quasi gedraftet. Insofern kann man da schon denken, dass die Defense vielleicht ein bisschen besser wird. Und das ist sicherlich das Problemkind gewesen von Dallas im letzten Jahr. Gleichzeitig haben sie dafür gesorgt, dass die Offense ähnlich bleibt, wie sie ist, indem sie ihre 3 Wide Receiver bzw. Tight Ends sich um die Verträge gekümmert haben, mit Terrence Williams, Bryce Butler und Jason Witten. Und in der Offensive Line haben sie jetzt Leary verloren, der ist zu den Broncos gegangen. Okay, Jonathan Cooper, das ist so ein ja, gut, der wird nicht unbedingt viel bringen, denke ich mal, aber noch Byron Bell gesigned. Also insofern haben sie da relativ viel gut für gesorgt, dass es da auf einem ähnlichen Niveau bleiben kann. Ja, also die Free Agency ist schon ganz gut gelaufen für Dallas, würde ich mal behaupten. Konnten jetzt am Ende auch nicht so viel machen, weil sie doch Salary Cap Probleme hatten insgesamt. Insofern konnte man da wahrscheinlich auch einfach nicht mehr erwarten. Und ja, das haben wir uns auch überlegt, dass wir so einen kleinen Ausblick bieten. Ich glaube nicht, dass Dallas im nächsten Jahr wieder 13-3 schaffen wird. Also bei weitem nicht. Ich komme jetzt eher tatsächlich auf 9-7.
Das ist ja meine Ansage.
Ja, das ist ja meine persönliche Meinung. Ne? Da muss man mal gucken, was dann am Ende stimmt. Ob ich dann sagen kann, Edge, hab recht gehabt oder nicht.
Ja, aber wir werden drauf zurückkommen.
Genau. Nee, ich sehe eine Niederlage von Dallas gegen die Giants, die Packers, gegen Kansas City, gegen die Falcons, nochmal gegen die Giants. Das heißt, sie werden gesweept, wie es so schön heißt, wie im letzten Jahr von den Giants. gegen die Raiders und gegen die Seahawks. Das sind so die Teams, wo ich denke, okay, dann würde ich eher eine Niederlage schätzen. Ja. Das kann sich natürlich ändern. Das ist verdammt schwierig. Vor allen Dingen, wir sind auch noch relativ früh. Man hat jetzt noch nicht in der Preseason gesehen, wie dann die Rookies spielen. Aber ja, das ist so mein erster Ausblick.
Ist ja auch schon tough. Also die AFC West, die ist so stark auch. Ja. Und auch die NFC West, da sind halt auch gute Teams. Also es ist echt nicht einfach. Also insgesamt für die NFC East.
Ja, und die Fragen, die sich halt so stellen, ist halt mit Elliott, kann er so gut bleiben, wie er es im letzten Jahr war. Das ist mit Running Backs, ist das ja immer so eine Sache. Das ist schwierig, da eine konstante Leistung abzubringen über Jahre hinweg. Er hat das, glaube ich, selber nochmal gesagt, das war mehr so eine Off-Season-Geschichte, dass er im Second Level, also sprich, es ist dann im Linebacker-Bereich quasi, so ein bisschen explosiver werden will, weil er, man muss auch dazu sagen, also viel von seinem Erfolg kam halt auch dadurch, dass er einfach eine unglaublich gute O-Line hatte, dass er halt relativ lange laufen konnte, bevor er überhaupt das erste Mal berührt wird. Ne? Das ist so eine Frage. Und mit Dak Prescott, kann er es schaffen, das Niveau zu halten, beziehungsweise zu verbessern? Ne? So ein, im Football spricht man mal vom Year-Two-Jump. Das heißt, wenn dann Rookie im ersten Jahr und dann vom ersten zum zweiten Jahr, dass da also eine sehr große Entwicklung möglich ist. Das ist dann natürlich beim Quarterback nochmal viel, viel wichtiger, potenziell wichtiger. Das sind so die Sachen, womit ich dann halt sehe, okay, das kann doch noch besser werden als 9-7. Aber ich bleibe erstmal bei 9-7.
Okay. Ja, finde ich insgesamt erschließt sich mir auch. Also ich bin auch insgesamt von Dak Prescott noch nicht so überzeugt. Also gerade in dem Playoff-Spiel hat er gute Phasen gehabt gegen die Packers, aber so auch seine Interception und insgesamt war es nicht so. Also bin ich auch sehr gespannt. Okay, das wird dann zu den Cowboys soweit.
Genau, jetzt bist du dann mit den Giants.
Genau, die Giants, die den zweiten Platz gemacht haben. Sehe ich insgesamt in der kommenden Saison auf dem ersten Platz, also als das stärkste Team in meinen Augen in der NFC East. Also worüber wir auch schon mal gesprochen hatten in dem Podcast hier bei uns, dass die Giants einfach nur extreme Defense sich jetzt zusammengebaut haben da. Mit den Texans für mich die stärkste in der Liga insgesamt. Mhm. Sie haben da in der Defense eigentlich auch nicht großartig was verloren. Wir hatten ja Jonathan Hankins erst gegangen, aber da haben wir auch im Draft dann wieder mit Dalvin Tomlinson war das, glaube ich, in der zweiten Runde eigentlich einen guten Ersatz geholt. Man hat ein paar wichtige Spieler auch zurückgeholt mit Keenan Robinson als Linebacker und in erster Linie natürlich mit Brandon Marshall einen sehr starken Receiver geholt und damit ein Problem auch geschlossen oder eine Lücke geschlossen, die man in der Saison davor hatte, dass man eben so sehr auf Odell Beckham fixiert war, dass man einfach, sobald Odell Beckham entweder frustriert war oder so gut gedoppelt wurde, dass man insgesamt wirklich sehr wenig Möglichkeiten sonst hatte. Also das sind auf jeden Fall Sachen, die ich insgesamt sehr positiv sehe. Also gerade die Run-Defense, die ja in der NFC East sehr wichtig ist, gegen Ezekiel Elliott oder jetzt auch gegen Blunt bei Philly, die hat man auf jeden Fall stabilisiert, beziehungsweise wenn nicht sogar noch besser gemacht. Das heißt, die ist extrem stark und das Backfield war ja letzte Saison auch schon extrem stark. Und da konnte man im Grunde genommen auch alle Spiele halten. Jason Pierre-Paul hat man zurückgeholt und das heißt, der Pass-Rush wird der gleiche bleiben, vielleicht sogar besser. Insgesamt haben sie nur 284 Punkte zugelassen. Also die Defense ist eigentlich so das Aushängeschild, finde ich. Da glaube ich, haben sie einfach die größten Chancen, gerade in der Division auch den ersten Platz zu erlangen. Wo ich mich noch so ein bisschen frage, ist eben das Running Game. Da hat man jetzt niemanden geholt. Ich glaube, es war so ein bisschen ein Fehler, da Blunt nicht zu holen und dann zum Division-Gegner Philly gehen zu lassen.
Ja, sie wurden ja auch in Verbindung gebracht mit ihm, ne?
Genau, und jetzt hat man eben Paul Perkins und man sagt, Shane Vereen ist wieder fit, der, wenn er fit ist, einer der besten Receiving Backs ist, aber ja,
kein Powerback, also.
Genau, nicht so dieser Standard Powerback, da hat man von den 49ers noch Sean Drown geholt, aber insgesamt ist halt das Running Game für mich noch ein Minuspunkt. Dann, was für mich auch immer eine Frage ist bei den Giants, ist die O-Line, die hat man ein bisschen verbessert und auch verjüngt, aber ist sie wirklich stark genug? Eli Manning ist so eine Wundertüte, der kann ein Jahr lang super gut spielen, aber kann auch völlig abtauchen, so wie im letzten Jahr. Und was ich mich auch immer frage, ist, warum eben Head Coach Ben McAdoo einfach das Offensive Play Calling macht. Also ich finde, er müsste das abgeben. Also das hängt
damit zusammen, der hat sich so viel Mühe gemacht, als er dieses riesige Sheet erstellt hat. Ja. Er will das auch nutzen.
Also er hat das größte Playcalling-Sheet in der ganzen Liga, aber seine Kreativität lässt doch zu wünschen übrig. Also man hatte wirklich, dadurch, dass Odell Beckham eigentlich immer gedoppelt wurde mit einem Safety over the top, hat man eigentlich immer so diese Crossing Routes und immer eben diese kurzen Pässe gespielt und ja, da hat Odell Beckham ziemlich viel auf die Füße getreten bekommen, sage ich mal. Ja. Von daher, gut, jetzt mit Brandon Marshall kann das anders aussehen, auf jeden Fall. Der Draft war relativ still für mich, wie gesagt, das hatte ich auch schon mal angesprochen, Thailand fand ich nicht so das die beste. Fand ich nicht gut. Das ist für mich so ein Slot-Receiving-Tight-End. Man hat dann noch von den Vikings ein Tight-End geholt, so ein bisschen als Blocking-Tight-End, aber das sind so meine Schwachstellen, aber insgesamt natürlich sehr positiv bei den Giants. Gibt es nicht viel auszusetzen da gerade. Die vier Niederlagen, die ich prognostiziere, eben auch gegen Oakland, die ich einfach sehr stark finde, und gegen die Seahawks und die Chiefs kannst du eine Niederlage geben. Und ich glaube, auch gegen Philly werden sie ein Spiel nicht gewinnen können. Von daher kämen sie dann immer noch auf 12-4 und würden in meinen Augen dann ziemlich gut abschneiden.
Ja, das 12-4 ist schon ein sehr gutes, sehr, sehr gutes Ergebnis.
Ja, aber wie gesagt, die Defense, die trägt das einfach. Und wenn Eli sich ein bisschen stabilisieren kann und Brandon Marshall das bringt, was sie sich von ihm versprechen, dann ist es möglich. Und würden dann auf jeden Fall gut dastehen. Besser als die Eagles? Oder denkst du, dass die Eagles das Rennen machen?
Ich will jetzt natürlich nicht zu viel vorwegnehmen. Aber nein, ich glaube nicht, dass die Eagles das Rennen machen. Letztes Jahr als Letzte abgeschlossen in der Division mit 7-9. 4 von 6 Division-Spielen haben sie verloren. Das ist nicht gut. Ne? Dazu haben sie es dann aber komischerweise geschafft, gegen die Falcons, den späteren Super Bowl-Teilnehmer, und gegen Pittsburgh zu gewinnen. Ich weiß nicht mal, wie das mit Pittsburgh war, ob das mal wieder so ein Spiel war, wo der Roffelburger verletzt war. Also nicht böse nehmen mit dem Roffelburger, ich nenne den ganz gerne mal so. sie haben im letzten Jahr schon recht viel für Furore gesorgt. Ne? Sie hatten erst Bradford als Quarterback. Haben sie auch, glaube ich, im letzten Jahr für ihn getradet, ne? Relativ günstig, weil sie auch noch Nick Foles abgegeben haben und für den einen recht guten Preis erzielt haben. Und danach haben sie dann aber wieder getradet. Guter Move. Dafür haben sie einen First- und einen Viertrunden-Pick bekommen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und einen Zweitrunden-Pick halt quasi abgegeben. Also insgesamt schon ein Plusgeschäft. Und dann haben sie Carson Wentz gedraftet, der einen super Start in die Season hatte. Richtig gut gestartet ist, dann aber noch so ein bisschen abgeflaut ist. Also da muss man wirklich hoffen, dass er auch wieder den eben erwähnten Year-2-Jump schafft und dann konstanter besser wird. Hat ja jetzt auch Tom Brady's Quarterback-Guru besucht. Also insofern ist da die Hoffnung sicherlich da, dass da was passieren kann.
Der hat ihm erstmal gesagt, wenn du eine Concussion hast, dann sag's niemandem.
Genau, sag's niemandem, genau. Und
Ist Avocado-Ice-Cream und dann geht's wieder gut.
Ja, das ist der Trick dabei, ne? Ja, also tendenziell, letztes Jahr war die Defense, die war Playoff-Type-Ready, kann man schon fast sagen, eine starke Defense. Aber es haben halt die Targets gefehlt für Carson Wentz. Also das Receiving-Corps war suspect, könnte man so sagen. Mhm. Und das Laufspiel auch ein bisschen schwierig. Hatten, glaube ich, nur Darren Sproles so als guten Running Back, aber der ist halt auch mehr so ein kleinerer, shifty, beweglicher Passempfänger. Satellite Back nennt man sie dann so auch immer ganz gerne. Ja. Genau, da können wir dann zur Free Agency kommen. Also ich finde auch, dass sie dann in der Free Agency oder in der Offseason allgemein ganz gute Moves gemacht haben. Und zwar haben sie Alshon Jeffery gesigned zu einem Einjahresvertrag. Nur ein Einjahresvertrag, das ist halt immer schwierig, aber ein super Receiver, der sich allerdings beweisen muss, ob er wirklich auch ein erster Receiver sein kann oder ob er eher mehr so ein 1B-Receiver ist. Aber er war die beste Receiver-Option, die es auf dem Free Agency-Markt gab.
Ja, definitiv, ja.
Genau, also das ist schon ein ganz guter Move gewesen. Da haben sie noch Torrey Smith gesigned. Sind auf jeden Fall zwei Targets, die für Carson Wentz gut sind, die ihn glücklich machen sollten. Und dann haben sie natürlich noch Blunt jetzt gesigned. Also ist schon eine gute Ergänzung für die
Eagles. Ja, und die O-Line mag ich auch irgendwie. Also die sieht nicht immer so gut aus, aber die macht, ich insgesamt finde ich die sehr so athletisch. Das finde ich ganz gut. Das hat ja irgendwie Chip Kelly so ein bisschen da reingebracht, ne? Also diese athletische O-Line, die eben auch schnell ist. Ich finde die gut, ich mag die.
Ja, jetzt haben wir auch noch Chance Warmack gesigned und Steven Wisniewski.
Ja.
Wisniewski auf Deutsch ausgesprochen, wie das dann auf Englisch geht, ist ein bisschen schwieriger. Ja, gut, und gecuttet haben sie dann noch Connor Barwin. Ich weiß nicht, ob man den noch kennt. Das war so ein.
Ja, also.
Hat, neben JJ Watt bei Houston ist er groß geworden quasi. Und hat dann aber nie so richtig überzeugt dabei. Also war jetzt auch nicht schlecht, ne? Also das auf keinen Fall. Aber ist dem Vertrag, den er bekommen hat, nicht so wirklich gerecht geworden.
Der ist zu LA gegangen, ne? Den Rams, oder? Das könnte sein. Ja, auf jeden Fall. Ich mochte ihn immer sehr. Also ich fand, der war ein cooler Typ irgendwie.
Ja, also sympathisch fand ich ihn auch. Also nur spieltechnisch hat er mich, zumindest gemessen an dem Gehalt, nicht so ganz überzeugt.
Ja.
Genau, ja. Und zum Draft selber nochmal so eine kleine Randnotiz, was ganz lustig ist, was auch nicht so oft vorkommt. Und zwar ging es um den 14., 15. Draft-Slot in der ersten Runde dieses Jahr. Es gibt ganz viele verschiedene quasi Gründe, wie man halt berechnet, wenn bei einem Gleichstand quasi was dann passiert. Der letzte ist dann, wie es auch im Fußball, glaube ich, irgendwann so sein kann, ein Münzwurf. Und den haben die Eagles direkt gewonnen, sodass sie dann an 14. Stelle picken durften und die Colts dann an 15. Stelle. Also quasi der erste Sieg der Saison, auch wenn es ein ganz kleiner ist. Ja, und an 14. Position haben sie dann Derek Barnett gedraftet, Outside Pass Rusher, der sicherlich gut da reinpasst in das Team. Also ist natürlich immer schwierig, dann mit Rookies zu prognostizieren, was daraus wird. Aber ein sehr solider Pick, der mir gefällt. Auch wenn dann die Defense vielleicht schon insgesamt ganz gut ist und ich nicht unbedingt weiß, ob man nicht vielleicht hätte in die Offense was investieren sollen. Aber nun war es ja auch so, dass in dem Draft relativ früh Receiver gedraftet wurden, sodass man dann wahrscheinlich auch überlegt hat, okay, es macht jetzt keinen Sinn, nochmal was in die Offense reinzustecken. Und dann zur defensiven Seite des Balls gegangen ist. Ja, ne, und dann haben sie in der zweiten Runde noch Sidney Jones gedraftet. Etwas schwieriger Pick. Der hat sich nämlich bei seinem Pro Day, also vor ungefähr 2 Monaten, die Achillessehne gerissen. Tendenziell wurde er in der ersten Runde vermutet, aber wenn man sich halt die Achillessehne reißt, dann sinkt natürlich der Wert und man wird später gedraftet. Ich habe jetzt gelesen, dass er sogar noch in diesem Jahr eine Rolle spielen soll, was ich mir gar nicht so richtig vorstellen kann. Also bei einem Achillessehnenriss hätte ich doch mit einer
Länge. Vielleicht ist er auch beim Tom Brady Guru. Ja, offensichtlich, genau, offensichtlich ist, ja, offensichtlich kriegt er es immer hin. Also.
Ja, können wir irgendwann auch nochmal drüber reden. Da haben wir natürlich auch etwas. Ja, da haben wir auch unsere eigene Meinung zu, sagen wir es mal so. Aber sicherlich, ja, es ist halt so ein Pick, der wird zeigen, was er bringt. Ne? Genau. Und dann in den späteren Runden haben sie dann noch ein bisschen mit 2 Receivern und einem Running Back dafür gesorgt, die Offense zu unterstützen. Gut, man hat dann in der Free Agency schon relativ viel in der Offense gemacht. Insofern, ja, also solide, auch wenn ich es mir vielleicht ein bisschen anders vorgestellt hätte. Aber gut, das war nicht meine Entscheidung. Ja, zum Ausblick. Ja, was kann man erwarten von den Eagles? Also ich glaube, dass sie mit 10-6 abschließen werden. Ich glaube, dass sie dann in der Defensive noch einen Tacken besser werden, wenn Blunt einschlägt, ne? Nicht wenn er bei den Patriots letztes Jahr am Anfang richtig gut ist und zum Ende der Saison so ein bisschen die Luft ausgeht. Carson Wentz in seinem zweiten Jahr, kann man schon von ausgehen, dass er besser wird, zumindest hoffen. Muss ja nicht jeder die Blake Bortles Route nehmen. Dementsprechend
komme ich auf 10
zu 6. Ja, lukrativ ist es, ja. Ja, und ich sehe halt Niederlagen gegen Kansas City, einmal gegen die Giants, gegen die Panthers, einmal gegen die Cowboys, gegen die Seahawks und gegen die Raiders. Ja. Das ist so die Prognose, die ich habe. Und dann bin ich mal gespannt.
Realistisch.
Ob das so einfach
ist. Es ist einfach krass, wenn man sich den Spielplan anguckt. Das ist schon echt hart.
Ja, ich bin halt zwei starke Divisions.
Ja, voll.
Genau. Und dann bleiben jetzt nur noch die Redskins, Felix.
Ja, Washington. Das Team, was wirklich insgesamt, finde ich, eine absolute Wundertüte ist. Also insgesamt ist überschattet natürlich alles die Kirk Cousins Story, der jetzt wieder seinen Franchise-Tender bekommen hat. Nachdem er letztes Jahr schon 20 Millionen verdient hat, verdient er jetzt fast 24 Millionen garantiert.
Im nächsten Jahr dann 36 Millionen.
Ja, wobei eigentlich alle Zeichen darauf deuten, dass er gehen wird. Aber wie gesagt, wir konzentrieren uns ja jetzt erstmal auf die kommende Saison. Da ist er ja unter Vertrag. Das haben sie zumindest hinbekommen, was jetzt auch nicht so schwer war. Aber er wird spielen und insgesamt bin ich, ich mag ihn sehr. Also Kirk Cousins, ich glaube, in der Division selber ist er, finde ich, der beste Quarterback, jetzt Stand jetzt. Von dem, was er kann und was er bringt, ist er für mich der konstanteste und auch der beste Quarterback. Das spricht auf jeden Fall für die Redskins. Sie haben insgesamt komische Free Agency, finde ich. Also sie haben Tyrell Pryor geholt, wo ich denke, das war so nach Alshon Jeffrey der zweite große Name als von den Receivern. Also von den Browns haben sie Pryor geholt, der ehemalige Quarterback, der ja letzte Saison richtig krass eingeschlagen ist als Receiver bei den Browns. Das ist, glaube ich, ein super Free Agent Move. Also gerade in der Red Zone mit seiner Größe.
Also von Pryor bin ich unglaublich überzeugt.
Ja, die Athletik, die der einfach bringt, das ist schon echt extrem auf der Position. Und mit Jordan Reed haben sie, finde ich, nach Gronk und Jimmy Graham den drittbesten Tight End in der Liga, der auch extrem schnell ist. Super, einfach ein perfekter Receiving Tight End. Das spricht dafür, sie haben von den Bills Zach Brown geholt, der für mich auf der Linebacker-Position nach Dante Hightower der zweitbeste war in dieser Free Agency eigentlich. Also der hat bei den Bills eine super Saison gespielt. Genau da brauchen sie auch jemanden auf der Linebacker-Position insgesamt. Das ist ein bisschen dünn. Das heißt, das ist auch eine sehr gute Sache, die sie gemacht haben. Die Running Backs fand ich letzte Saison sehr gut. Die waren explosiv, die waren schnell. In den Draft selber haben sie mit Jonathan Allen, Defensive End, die Line nochmal verstärkt, der, ja, viele sagen, das war ein Draft-Steal, den da am Ende des Drafts zu bekommen. Finde ich auch. Ich glaube, dass der schon da einschlagen wird. Und sonst haben sie insgesamt auch noch sehr viel in die Defense geschickt. Mit den ersten Picks haben sie noch einen Linebacker und einen Cornerback geholt. Von daher können sie sich verbessern insgesamt, weiß ich aber nicht, ob die Defense in der Division gut genug ist. Neben Josh Norman haben die im Backfield kaum jemanden, der da wirklich auch nur annähernd an das Level von Norman drankommt. Der Pass Rush ist okay, aber in der Division brauchst du einfach einen guten, richtig guten Pass Rush. Ja. Dann haben sie Defensive Tackle Baker, haben sie verloren. In der Free Agency eine Schwächung. Wir hatten darüber gesprochen, das Running Game ist in der Division ziemlich stark ausgeprägt. Da musst du gut sein. Und dann haben sie DeSean Jackson und Pierre Garçon, die beiden Wide Receiver, abgegeben, beziehungsweise die sind gegangen in der Free Agency. Die hatten beide eine 1.000-Yard-Season. Ist halt krass, das aufzufangen mal. Ne? Also die Nummer 1 und Nummer 2 Receiver. Bin ich gespannt, ob das Pryor und Jamison Crowder auffangen können. Aber bin ich skeptisch bei Jordan Reed. Den Tight-End, den ich gerade angesprochen hatte, ist die Verletzungsproblematik auch immer, wie eigentlich fast bei allen Tight-Ends. Also es ist eine unglaublich schwierige Position. Und ja, dann einfach dieses ganze, diese ganze Kirk Cousins Story, die schwebt einfach so über diesem Team, dass das Management, ich weiß nicht, also was die sich da denken, aber die im Grunde genommen ist es einfach wir müssen irgendwas machen mit Cousins, schmeiß mal einen Tender drauf. Ja, okay, machen wir. Und ja, aber das bringt halt teamintern, glaube ich.
Ja, es gab ja da auch noch diese Story mit dem General Manager, der dann rausgeschmissen wurde wegen Alkoholismus und
also
irgendwie so ein Front Office, so wie man es eigentlich nicht haben will, wenn man ein gut geführtes Team hat, ne?
Ja. Also von daher, wie gesagt, sie haben ein paar Sachen gut aufgefangen. Mit Zach Brown finde ich ein guter Free Agent Move und auch Pryor. Aber wie gesagt, die haben dafür mehr für dich. Also mit DeSean Jackson, Pierre Garçon, Chris Baker. Also gerade da gegen das Laufspiel und im eigenen Passspiel eigentlich verloren. Und ja, wenn man sich anguckt, dass sie letzte Saison 8-7-1 waren, komme ich jetzt einfach nur dazu, dass sie auch 9-7, ähnlich wie genauso wie die Cowboys. Ich glaube, sie spielen 3-3 in der Division, also jeweils ein Sieg und eine Niederlage. Und dann die schon angesprochenen Teams aus den anderen Divisions, gegen die spielen werden, werden sie sich da wahrscheinlich Niederlagen einholen, sprich Oakland, Kansas City, Seattle, und sie spielen auch noch gegen New Orleans. Das sind so Teams, die einfach starke Offensivabteilungen haben und einfach die Schwächen der Redskins in der Defense offenlegen werden. Und von daher komme ich auf 9-7 für die Redskins. Was dann zum Abschluss der Division führt, insofern, als dass wir Trommelwirbel,
wir haben die. Ja, okay, wenn ihr aufgepasst habt, dann könntet ihr es auch schon selber wissen, aber wir haben die Giants als erstes Team mit 12-4.
Ja.
Danach die Philadelphia Eagles mit 10-6. Ob das für die Wildcard reicht, ist, weiß man nicht.
Also, die NFC ist echt krass.
Kann für eine Wildcard reichen, muss aber nicht, ne? Mal, werden wir sehen. Dann an dritter Position, die Tiebreaker gewinnt Dallas. Zumindest, ja, so ganz konnten wir es nicht unter einen Hut bringen. Ich habe halt 2 Niederlagen in der eigenen Division. Und keine Niederlage gegen Washington. Felix hat jetzt eine Niederlage. Also, aber wir haben uns jetzt auf Dallas geeinigt, an dritter Position, und Washington an vierter. Wobei die dritte und vierte Position auch relativ egal ist für ein Team. Ich glaube, das interessiert dann am Ende nicht mehr so.
Ja. Das heißt, Redskins abgeschlagen. Was heißt nicht abgeschlagen? Aber letzter, da wird Kirk Cousins, das wird er wahrscheinlich nicht liken. Aber er ist wahrscheinlich eh raus.
Aber ist ihm auch egal, nächstes Jahr geht er nach San Francisco.
Ja, ne? Hat jetzt über 40 Millionen verdient in 2 Jahren, dann kann er auch wieder gehen.
Ja,
ich denke auch. Ja. Genau, so viel.
Ja, die Division ist halt insgesamt eine krasse Wundertüte, ne?
Ja,
also
voll.
Es ist, bei jedem Team kann man genauso gut 4 Spiele anders bewerten und dann sieht es ganz anders aus.
Ja, allerdings, also
sehr spannend.
Das ist es ist wirklich eine interessante Division. Aber wie gesagt, das ist ja schon lange. Es wird interessant. Also das erste Spiel sollte man sich auf jeden Fall direkt mal fest im Kalender markieren. Das Sunday Night Game Giants at Dallas. Das wird mal wieder wie in der Vergangenheit. Ich meine, letzte Saison war es ein bisschen öde, weil die Spiele irgendwie, weiß ich nicht, so gefühlt 12-9 oder so ausgegangen sind. Aber vielleicht wird es ja dieses Jahr anders. Auf jeden Fall das erste Sunday Night Game in der Saison zwischen den Cowboys und den Giants. Ja, so viel zur NFC East. Ist so die erste Division, die wir damit sozusagen abgehakt haben, können wir ein Häkchen hintermachen. Wir werden als nächstes vielleicht schon mal der Ausblick auf die kommende Folge, die dann wieder in der kommenden Woche am Sonntag bei uns hören sein wird, beziehungsweise könnt ihr euch dann runterladen. Da werden wir die AFC West besprechen. Das heißt, mit den Teams aus Oakland. Dann sind da die Chargers drin, Kansas City und die Broncos, wenn ich jetzt, ja.
Genau.
Ja. Genau. Da werden wir uns dann ebenso wie bei der NFC East jetzt über die AFC West auslassen und da die, ja, den Ausblick geben auf die kommende Saison.
Bewerten und prognostizieren.
Genau, das können wir gut. Bewerten und prognostizieren. Dann haben wir alle Punkte abgearbeitet für heute.
Das haben wir.
Ich hoffe, es hat euch allen gefallen. Ich hoffe, ihr könnt euch ja mit unseren Prognosen zur NFC East entweder anfreunden oder, wenn ihr ganz anderer Meinung seid, natürlich auch gerne das Ganze kommentieren und sagen, ich sehe das aber ganz anders oder was habt ihr euch da gedacht? Wie gesagt, Twitter, Facebook, unsere Homepage, gfapod.blog, könnt ihr uns gerne schreiben und uns da nochmal eure Meinung geben. Ja, dann würde ich sagen, ich würde sagen, wir hören uns in der kommenden Woche, Christian, wie gehabt, zur dann achten Folge. Oder möchtest du uns noch irgendwas prognostizieren oder mitteilen? Heute ist der große Tag der Prognostizierung.
Nee, also ich habe alles rausgehauen, was ich an Vorhersehung noch in mir drin hatte.
Crystal Ball hast du zu Rate gezogen.
Genau, okay. Crystal Ball ist jetzt nur noch voll mit mir, kann nichts mehr erkennen.
Alles klar. Gut, dann, wie gesagt, in der kommenden Woche AFC West und wir danken und wünschen noch ein schönes Wochenende und bis nächste Woche. Ciao.
Bis dahin.